Name ist Jörg Megende, Hauptgeschäftsführer Deutscher Raiffeisenverband, und wir sind auf der Grünen Woche, weil wir hier unter uns Verbänden die großen Herausforderungen für die Zukunft der Landwirtschaft diskutieren und abstimmen und absprechen, wie wir sie angehen.
Mein Name ist Robert Römer, ich bin Geschäftsführer von der Initiative Tierwohl, und wir sind hier auf dem Erlebnisbauernhof, weil wir hier die Chance haben, dem Verbraucher näher zu bringen, wie sich die Tierhaltung tatsächlich darstellt in den verschiedenen Stufen von der 2, 3 und 4 und vor allen Dingen von den verschiedenen Tierarten.
Hallo, ich bin Sabine Schüller vom Bundesverband für Tiergesundheit. Da sind die führenden Tierarzneimittelhersteller zusammengeschlossen. Wir sind hier bei der Grünen Woche, weil wir deutlich machen wollen, wie wichtig Tiergesundheit für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion ist.
Ja, das waren gerade Originaltöne von der Grünen Woche, die seit kurzem beendet ist. Und ich darf alle herzlich begrüßen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Hermann-Josef Barken. Ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Das sind rund 250 Unternehmen. Wir begrüßen hier immer wieder spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Und heute steht die Bedeutung der Tiergesundheit für die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Wir begrüßen herzlich hier heute Dr. Sabine Schüller, Geschäftsführerin des Bundesverbands für Tiergesundheit, die wir eben auch schon von der Grünen Woche gehört haben. Liebe Sabine, wir kennen uns lange, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz etwas zu deiner Vita sagen und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du heute Geschäftsführerin des Bundesverbands für Tiergesundheit bist.
Ja, gerne. Also ich habe ja Tiermedizin studiert und eigentlich war mein Fokus ganz auf der Forschung, wo ich auch zunächst eingestiegen bin. Aber wenn man dann vielleicht mit 5 anderen Leuten auf der Welt ein kleines Geflügelvirus diskutiert, dann überlegt man sich, ob man da richtig tätig ist und ob man nicht irgendwo effektiver sein könnte. Und das brachte mich dazu, mein Interesse an der Tiergesundheit doch eher gesellschaftspolitisch einzubringen. Und eine Stellenanzeige des Bundesverbandes für Tiergesundheit war der ideale Einstieg, wo ich lange als technisch-wissenschaftliche Leiterin tätig war, dann nochmal in den Mitgliedsunternehmen in Kommunikation und Global Policy unterwegs war, bevor ich 2014 als Geschäftsführerin zum Bundesverband für Tiergesundheit zurückgekehrt bin.
Ah, ich wusste gar nicht, dass du da mal angefangen hattest. Den Teil deiner Lebensgeschichte kenne ich nicht.
Ja, schon 1992.
Okay, man kehrt immer zu den Wurzeln zurück, sagt man ja so häufig. Ja, ja. Gut, also du bist Veterinärmedizinerin. Von welcher Uni?
Freie Universität Berlin.
Okay, dann können wir direkt die Fans um dich sammeln. Ja. Etwas zum Bundesverband für Tiergesundheit. Das hört sich so eigentlich eher nach Tierärzten an, ne? Aber das ist es ja nicht.
Ja, wir werden in der Tat häufig anders eingeordnet, zum Beispiel eben als ein tierärztlicher Verband oder ein Verband, der sich den Tierschutz auf die Fahnen geschrieben hat, was ich aber beides gar nicht beeinträchtigend finde, weil Tiergesundheit ist die Voraussetzung zum Beispiel für Tierschutz, ohne geht es nicht. Und Tiergesundheit ist ja auch das Kernthema jedes tierärztlichen Verbandes. Und die Tiergesundheitsindustrie, die wir vertreten, also die Hersteller von Tierarzneimitteln, von pharmazeutischen Produkten, von Impfstoffen, haben natürlich auch im Fokus, die Tiere gesund zu erhalten. Und damit ist der Name bezeichnend für das, was Kernanliegen unserer Mitglieder ist.
Und dann haben wir ja, wie wir alle wissen, Nutztiere, Heimtiere. Hat sich das Verhältnis, also anteilig auch, ich sage jetzt mal im Business, wenn man das so sagen darf, verändert im Laufe der Zeit?
Ja, das hat sich signifikant verändert, wenn wir vor 2011 gucken, dann war es immer so 2/3 Nutztiere, zu 1/3 Kleintiere, Heimtiere, Hobbytiere, wie wir auch oft sagen, weil wir auch das Pferd zu diesem Segment dazu rechnen. Und von 2011 an sehen wir einen Wandel, und heute ist es eigentlich genau umgekehrt. der Bereich der Kleintiere, Heimtiere inklusive Pferd macht inzwischen den größeren Anteil aus und das Nutztiersegment entwickelt sich zurück. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sehr viel Forschung natürlich auch in diesen Bereich gegangen ist, der nennen wir es jetzt mal allgemein Haustiere, um es zu vereinfachen, weil natürlich auch hier sehr viel Fürsorge der Tierhalter reingeht. Die Stellung des Tiers hat sich verändert. Die Tierhalter wollen ihre vierbeinigen Freunde umsorgen, Hunde, Katzen, Kaninchen, Pferde eben auch. Und hier haben die Firmen natürlich investiert, die Chance ergriffen, wenn ich das so sagen darf, und auch für viele noch veterinärmedizinisch nicht gut abgedeckte Erkrankungen Lösungen entwickeln. Es ist sehr dynamisch und deshalb sieht man jetzt eben diesen Schwenk von dem Nutztierbereich auf einen stärkeren Haustierbereich. Ein Punkt ist vielleicht auch noch, dass natürlich der Nutztierbereich mit größeren oder sagen wir mal umfassenderen regulatorischen Rahmenbedingungen behaftet ist. Hier gibt es höhere Auflagen. Man muss die Lebensmittelsicherheit prüfen für die Tierarzneimittel, sogenannte Rückstandshöchstmengenentwicklung. Man hat vielleicht Unsicherheiten, dass bestimmte Produkte in der Anwendung eingeschränkt werden. Ein klassisches Thema wäre hier die Kontrolle der antimikrobiellen Resistenz mit der Reduktion der Antibiotika-Anwendung, der sich alle anschließen, aber was natürlich doch das Geschäftsfeld eingeschränkt hat.
Und kann man denn sagen, dass sich da auch eine Veränderung der Denkweise ergeben hat? Ich denke jetzt mal an das Thema lieber vorsorgen als Therapie. Das ist ja auch so ein Thema, was immer diskutiert wird, weil, wobei ja Vorsorge kann ja heißen, vorsorglich schon mal Medikamente geben, um gar nicht erst die Krankheiten entstehen zu lassen. Was ist da so das Hauptthema?
Also in beiden Segmenten ist das Thema Vorbeuge ganz zentral, aber im Nutztiersegment ist die Prävention von Erkrankungen natürlich besonders wichtig mit Blick auf eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, aber auch eben für die gesunden Tierbestände. Auch mit Blick auf den Tierschutz und wenn man vielleicht an Erkrankungen denkt, die auch auf den Menschen übertragbar sind, auch zum Schutz vor Zoonosen dann eben. Also der Schwerpunkt der Prävention, zum Beispiel durch die Anwendung von Impfstoffen, ist deutlich stärker geworden.
Sind wir eigentlich schon beim Stichwort, ne? Bei der Nachhaltigkeit, ne? Gerade in der Tierhaltung haben wir ja viele Diskussionen über die Frage, ist das überhaupt nachhaltig, so viele Tiere zu halten? Und müssen wir nicht die Anzahl der Tiere reduzieren? Dann haben wir auch Fragen der Tiergesundheit. Ihr habt euch damit befasst, ja, und auch eine Studie machen lassen. Was war der Grund dafür?
Ja, Anlass war in der Tat für die Studie, dass wir deutlich machen wollten, wie wichtig die Gesunderhaltung der Tiere für die Nachhaltigkeitsfrage ist, im Besonderen eben die nachhaltige Lebensmittelproduktion. Und hier haben wir untersucht, oder die Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover, mit denen wir das gemeinsam gemacht haben, gefragt, zu untersuchen, was eine Prävention im Nutztierbereich bringt. Also inwieweit kann die Impfung gegen bestimmte Erkrankungen tatsächlich einen deutlichen Abdruck hinterlassen, was die Nachhaltigkeit und den CO2-Fußabdruck anbetrifft. Wir haben uns da erstmal auf Schweine und Geflügel konzentriert. Wir wollen aber auch noch diese Fragestellung untersuchen beim Rind.
Und kann man also gerade bei den Schweinen, wir haben ja, Schwein ist ja sozusagen die größte Tierart oder die bedeutendste Tierart, was auch den Konsum nachher von Schweinefleisch betrifft. Was ist da so an Erkenntnissen rausgekommen? Oder vielleicht nochmal zurück zu der Frage, das ist ja also eine Studie, die von der Uni gemacht worden ist. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sind dann alle möglichen Studien, die zu diesem Thema gemacht worden sind ausgewertet worden, richtig? Ist so eine Art Metastudie, wie man das nennt, ne?
Ja, genau. Also die Tierärztliche Hochschule Hannover, die hat analysiert anhand von Literaturdaten zur Impfung gegen bedeutende Schweineerkrankungen, inwieweit sich dann bestimmte Parameter bei der Haltung von Schweinen verändern. Also man guckt hier eben nach sogenannten Leistungsdaten. Zum Beispiel ein geringerer Futtereraufwand, geringere Zunahmen, aber auch eine höhere Mortalität. Andersrum, jetzt habe ich es gemischt. Natürlich ein geringerer Futteraufwand, geringere Mortalität und höhere Zunahmen, so rum muss man formulieren, als ein Effekt durch gesunde Tiere. Ne? Wenn die Tiere krank sind, dann ist das Wachstum langsamer, sie brauchen mehr Futter und natürlich sterben auch Tiere an bestimmten Erkrankungen. Und diese Faktoren hat das TIO-Team untersucht in einer, wie du es genannt hast, Metastudie, wenn man so will, Literaturdaten gesammelt und dann semi-quantitativ ausgewertet für verschiedene Erkrankungen beim Schwein, zum Beispiel das porcine Zirkovirus. Das ist sicher den meisten bekannt als eine relativ bedeutende und oft vorkommende Schweineerkrankung, wo man auch entsprechende Basis an Literaturdaten hat. Man muss natürlich Literatur haben, die auch miteinander vergleichbar ist, die die Parameter, die man analysiert, alle liefert, um dann überhaupt zu Ergebnissen zu kommen.
Und wie groß sind die Effekte da? Also ist das nur so ein paar Prozent, sage ich jetzt mal, oder welche Größenordnung muss man sich da so vorstellen? Vom Effekt her, von der Verbesserung her, oder?
Ja, die Ergebnisse sind recht relevant. Also bei der gerade von mir erwähnten Erkrankung durch das porzine Zirkovirus, PCV2 nennt sich das in abgekürzt, hat man schon signifikante Effekte in der Ferkelaufzucht und in der Mast beobachtet. Das richtet sich dann nach den Emissionen von CO2-Äquivalenten per Kilogramm Lebendgewicht. Da will ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber über alles spart man bei einer rechtzeitigen Impfung der Tiere 12,1% solcher Emissionen ein. Und das ist doch eigentlich schon ganz eine ganz deutliche
Erheblich, ne?
Zahl.
Ja.
Ja, erheblich. Und wenn man die untersuchten Schweineerkrankungen aufsummiert, alle zusammen, dann ist es so, dass durch die Impfung im Mittel eine Reduktion von 18,1% des CO2-Fußabdrucks pro Tier erreicht werden kann. Und das, finde ich, ist berichtenswert.
Und das würde eben auch im umgekehrten Fall bedeuten, wenn man die Tiere nicht behandelt, mal abgesehen davon, dass sie dann krank sind und das eigentlich auch aus Tierschutzgründen nicht akzeptabel wäre, ne? Das würde halt eben dann auch entsprechend die Konsequenz haben, dass man vielleicht sogar einen höheren Tierbesatz hätte oder im positiven Sinne auf den Tierbestand reduzieren kann, weil man weiß, die Verluste sind geringer.
Ja, in der Tat. Also es ist schon so, dass natürlich der Tierschutzaspekt nicht zu unterschätzen ist hierbei. Aber es ist ja auch für den Landwirt eine wichtige Fragestellung, wie viel Ressourcen er denn eigentlich verwendet, die Tiere eben nicht so frohwüchsig sind, er seine Ziele nicht erreicht und eben mehr aufwenden muss, um dann auch später in der weiteren Verarbeitung natürlich, das darf man ja nicht vergessen, das Tier auch den nächsten Stufen der Kette zur Verfügung zu stellen, was gewünscht ist. So ist es ja im landwirtschaftlichen Bereich. Es sind bestimmte Erwartungen damit verknüpft. Und hier muss auch der Landwirt natürlich Sorge tragen, dass er das bedienen kann. Wir haben aber auch, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, beim Geflügel, bei Masthühnern einen anderen Ansatz gewählt. Dort haben die Forscher eher die negativen Auswirkungen zwei bedeutenden Erkrankungen im Hühnerbereich betrachtet. Das ist einmal die Kokzidiose und einmal die sogenannte Kolibazillose. Also da haben wir nicht auf Impfungen oder sonstige Maßnahmen zur Vermeidung der Erkrankung geguckt, sondern wir haben uns angeschaut, wie erhöht sich denn der Fußabdruck, wenn diese Erkrankungen vorkommen. Und hier sind die Zahlen noch beeindruckender. Bei einer Erkrankung bei der Kokzidiose werden 30,9%, also fast 31% CO2-Äquivalente mehr emittiert, als wenn man dort eine Kontrolle der Erkrankung vornimmt. Und bei der Kolibazillose ist der Ausstoß mit einer Zunahme von ungefähr 10,5% zu betrachten, also auch negativ.
Ne? Ja, das ist ja schon gewaltig, wenn man von 30% spricht. Also wie passiert sowas? Oder vielleicht kannst du mal erklären, was ist eine Kokzidiose?
Ja, Kokzidiose ist ja eine parasitäre Erkrankung und eigentlich heißt es für das Huhn Leben mit den Kokzidien, will ich mal formulieren. Man bekommt sie eigentlich nie ganz weg. Die sind eben in der Umwelt auch sehr wehrhaft und deshalb geht es eher darum, immer ein gutes Gleichgewicht zu halten zwischen diesem Erreger und dem Tier, sodass es gesund bleibt. Aber man kann nicht sagen, die sind dann 100% kokzidienfrei. Beispielsweise auch in der Freilandhaltung ist das schwer. Die Eier, die im Zyklus dieser Parasiten vorkommen, leben im Boden. Und dann kann man natürlich nicht immer den ganzen Boden abtragen, um die Tiere vor den Kokzidien zu schützen. Und deshalb gibt es hier eben bestimmte Mittel, Kokzidiostatika, aber auch eine Impfung, die gegen die Erkrankung schützt. Und beides zusammen wird heute eben eingesetzt, um die Kokzidiose in der Hühnerhaltung zu kontrollieren.
Kann man oder wer entscheidet das eigentlich? Was eingesetzt wird? Ob jetzt eine Impfung oder eine Bekämpfung oder wie wird das entschieden? Der Tierarzneimittelhersteller ist ja, glaube ich, nur der Lieferant. Ne?
Ja.
Entscheidet der Landwirt, entscheidet der Tierarzt. Wie läuft das?
Ja, die Tierarzneimittelunternehmen sind diejenigen, die die Lösung bereitstellen, würde ich mal sagen. Und dann ist aber natürlich die Zusammenarbeit zwischen Landwirt und Tierarzt essentiell. Also die Impfstoffe beispielsweise sind alle verschreibungspflichtig. Das heißt, der Tierarzt muss in den Bestand, muss sich ein Bild machen über den Erkrankungsstatus im Bestand. Diagnostik muss erfolgen. Dann muss er mit dem Landwirt entsprechende Maßnahmen abstimmen. Und eine Maßnahme kann dann eben auch die Impfung sein. Und er verschreibt dann eigentlich den relevanten Impfstoff. Der Einsatz muss unter seiner Aufsicht erfolgen, heißt, der Landwirt kann das schon durchführen, aber er muss entsprechend natürlich geschult sein und wissen, wie er das zu applizieren hat. Und gerade in der Anfangsphase sollte der Tierarzt dann auch wirklich dabei sein. Später entwickelt sich natürlich bei einer intensiven Bestandsbestreuung schon ein Zusammenwirken zwischen Tierarzt und Landwirt in der Anwendung der Medikamente.
Also wenn ich jetzt mal so richtig interpretiere, was ich eben gehört habe, mit Blick auf die Veränderung der Arbeitsbereiche für die Tierarzneimittelhersteller, also auch stärker Richtung der Heimtiere, der Hobbytiere, ne? Ist das Geschäft in diesem Bereich rückläufig? Vielleicht auch, weil, also die eine Vermutung ist ja, es sind weniger Tiere da. Die andere ist aber, dass insgesamt das Management auf den Höfen so viel besser ist, dass man gar nicht so viel einsetzen muss.
Ja, das ist das Ziel, würde ich mal sagen. Also der Grundsatz sollte sein, dass die Betriebe ein so gutes Tiergesundheitsmanagement haben, eine so gute Bestandsbetreuung, dass eigentlich immer weniger therapeutische Maßnahmen vor allen Dingen notwendig sind. Also die Anwendung von Antibiotika zum Beispiel, wenn Tiere krank sind, ist natürlich erforderlich. Die Tiere leiden darunter. Sie können sterben unter Umständen. Wenn eine bakterielle Erkrankung diagnostiziert wird, muss man eben behandeln. Aber das Ziel wäre, dass das vorbeugende Tiergesundheitsmanagement so umfassend ist, dass es nicht mehr erforderlich ist. Und da gehört natürlich viel mehr dazu als nur zu schauen, was mache ich denn an präventiven Maßnahmen wie Impfung oder digitales Monitoring, um früh zu erkennen, ist denn da im Bestand eine Erkrankung? Das richtet sich schon auf die Zucht, um robustere Rassen zu haben. Fitnessfaktoren spielen heute in der Zucht eine gut entscheidende Rolle. Das richtet sich auf die Fütterung. DVT ist der Verband der Tiernahrung. Das wisst ihr sehr gut, dass eine adäquate, leistungsgerechte Fütterung ein entscheidendes Element ist, um die Tiere gesund zu erhalten. Natürlich ist auch die Haltung, die dem Tier gerecht werden muss, ein entscheidender Faktor in einem Tiergesundheitsmanagement. Ich muss an die klimatischen Bedingungen im Stall denken, beispielsweise die Ammoniakbelastung zum Beispiel beim Schwein wird kontrolliert. Natürlich auch finden Untersuchungen statt, was ist denn der beste Boden, auf dem die Tiere stehen und ähnliche Fragestellungen. Das alles gehört zu einem umfassenden Tiergesundheitsmanagement und dann eben die präventive Maßnahme wie eine Impfung zum Beispiel. Und wenn es gar nicht anders geht, dann müssen die Tiere auch behandelt werden. Und das wird natürlich stets ausgefeilter und oft wird gefragt, wo habe ich denn mehr Tierwohl, wo habe ich denn ein nachhaltigeres Wirtschaften, sind die großen Bestände da nicht im Nachteil, man kann sich um das Tier nicht kümmern. Das kann man aber so nicht sagen, die Bestandsgröße spielt eigentlich keine Rolle, es geht wirklich um das Management, ob groß und klein. Je besser das Management ist des Betriebes, umso eher erreiche ich die Ziele von Tierwohl und Tiergesundheit.
Und ich will dabei auch einflechten, weil du es gerade angesprochen hast, da spielen die Tierärzte eine Rolle, da spielt das Futter eine Rolle. Das war ja auch der Grund und ist der Grund, dass wir ja auch eng zusammenarbeiten, auch mit dem Bundesverband der praktizierenden Tierärzte. Heiko Färber war auch schon hier im Podcast vor einigen Monaten und insofern zeigt sich da, dass wir also ganz eng beieinander sind. Ja, also ich glaube, dem Tierarzt kommt da auch eine große Rolle zu als ein wichtiger Berater für den Landwirt. Er ist ja mehr als Berater, er entscheidet ja auch da teilweise mit, ne? Aber ich glaube, das Bestandsmanagement, so nennt man das ja heute auf den Betrieben, ist schon sehr professionell, sehr hochwertig. Auch der Landwirt selbst, ne? Der ist ja kein, glaube ich, kein Befehlsempfänger von uns, hat, glaube ich, auch heutzutage eine sehr, sehr hohe Expertise.
Ja, der Landwirt ist derjenige, der für seinen Tierbestand verantwortlich ist. Er hat die erste zentrale Aufgabe, aber was du sagst, dass der Tierarzt eine sehr Schlüsselrolle einnimmt, das sehen wir auch so. Der Tierarzt ist der Partner für die Tiergesundheit und Landwirte und Tierärzte sollten auch mit diesem Verständnis gemeinsam an der Gesunderhaltung des jeweiligen Bestandes arbeiten. Der bestandsbetreuende Tierarzt nimmt meiner Meinung nach eine sehr äußerst wichtige Rolle ein bei der Begleitung des Landwirts im Management seines Bestandes.
Gut. Ihr habt jetzt auch diese Studien machen lassen für die Erkrankung beim Schwein und beim Masthuhn. Wird es noch weitere Untersuchungen geben?
Ja, ich hatte ja zu Anfang gesagt, wir wollen uns auch ans Rind begeben. Wir haben auch schon angefangen und wollen den Fokus einmal auf das Mastrind legen und dann auf die Milchkuh. Die Datenlage ist da natürlich ein bisschen umfangreicher, insbesondere was die Milchkuh anbetrifft, aufgrund der vielen Parameter. Es ist natürlich gut dokumentiert, aber man muss ja auch noch die besonderen Stoffwechselbedingungen des Wiederkäuers betrachten. Mit Methanentwicklung hat nochmal andere Implikationen. Wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier wieder in einem Podcast darüber berichten können.
Ja, okay. Ja, dann wünsche ich euch dafür viel Erfolg. Ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen, dass man halt eben auch Transparenz schafft für die verschiedenen, ja, im Fachjargon würde ich jetzt sagen, Betriebsmittel, die auf dem landwirtschaftlichen Betrieb eingesetzt werden. Aber ich glaube, gerade bei dem Thema Arzneimittel, das ist ja ein sehr sensibler Bereich auch, weil immer wieder hinterfragt wird, warum sind die Arzneimittel überhaupt notwendig? Ich glaube, das ist gut, wenn das auch mit Zahlen untermauert wird, die ihr da ermittelt.
Ja, in jedem Fall. Und wir stehen hier auch gerne Rede und Antwort. Und wie auch dieses Projekt zeigt, versuchen wir ja auch, wie du es bezeichnet hast, mehr Hintergrund und Transparenz zu schaffen. Für diejenigen, die nicht so tief drin stecken, ist aber ja auch noch zu sagen, dass ein großes große Kontrolle auch nachgeordnet noch stattfindet. Wenn Arzneimittel eingesetzt werden, gibt es ja viele Vorschriften, was die Rückstände betrifft. Und es gibt einen nationalen Rückstandskontrollplan. Die Ergebnisse zeigen immer wieder, dass wirklich äußerst geringe Funde auftreten. Man kann eigentlich wirklich sagen, die Produkte, die Lebensmittel vom Tier sind mit Blick auf die Arzneimittelanwendung in Deutschland sicher in Deutschland. Da braucht sich kein Verbraucher Gedanken machen.
Und was gibt es, und das war ja auch ein Thema für die Grüne Woche, an Möglichkeiten für weniger Papier und mehr Tier? So hieß ja unser Netzwerkabend. Was gibt es aus eurem Bereich an Forderungen der Entbürokratisierung, vielleicht für die Zulassung von Produkten zum Beispiel?
Ja, wir haben verschiedene Ansätze, wo wir uns Verbesserungen vorstellen können bei der Entbürokratisierung. Es gibt natürlich auch in unserem Bereich der Zulassung Verschlankungsprozesse sicherlich, obwohl die Zulassung mit ihren verschiedenen Verfahren aktuell recht gut und nach einem festen Schema verläuft. Wir haben aber sehr viele Auflagen, zum Beispiel die Produktions- und Forschungsstandorte einhalten müssen. Und hier geht es uns nicht anders als auch der chemischen Industrie, wo man viele Ansätze sieht, Erleichterungen zu schaffen und bestimmte Vorschriften abzuschaffen oder zu einer schnelleren Genehmigung von Produktionsanlagen zu kommen, die Arbeitszeitenregelungen anzupassen an europäisches Recht. Kurzes Beispiel da, fällt mal eine Impfstoffcharge aus, würde man gerne nachproduzieren, würde unter Umständen Sonntagsarbeit erfordern, kann man jetzt nicht. Hier bräuchten wir eine flexiblere Lösung. Und natürlich setzen wir sehr auf die effiziente Nutzung der Digitalisierung, um smarte Prozesse zu schaffen. Und ein sehr konkretes Beispiel, was wir im Moment versuchen, gesetzlich zu verankern, was das europäische Recht auch hergibt, ist die Nutzung von sogenannten E-Leaflets. Das heißt, die Packungsbeilage, die jedem Medikament beigegeben ist, in elektronischer Form bereitzustellen, was natürlich für unsere Unternehmen Effizienzgewinne hätte, aber es hat auch für den Nutzer große Vorteile. Sowas ist gut bei der Hand, sowas kann man durchsuchen, sowas kann man sich in andere Sprachen übersetzen. Nicht immer ist ja auf dem Betrieb auch jeder oder viele Sprachen gibt es auf einem Betrieb, würde ich mal sagen. Ja, und dann kann man da auch Hilfestellungen leisten, indem zum Beispiel so ein Dokument auch mal in einer Sprache zur Verfügung steht. Man kann es sich vorlesen lassen, das sind viele vor, man kann es vergrößern, wenn die Sehkraft nicht so gut ist. Also viele Vorteile eigentlich, was man mit so einem sogenannten E-Leaflet machen kann. Ressourcenschonung bis Hilfestellung für den Anwender. Und da hoffen wir, die Signale sind positiv, dass das Interesse hier der beteiligten Tierärzte, Tierhalter groß ist, aber dass auch der Gesetzgeber diese Chance sieht, hier eine Vereinfachung schaffen zu können und dass wir das bald im Gesetz verankert haben können.
Wir sind alle gespannt und jetzt würde ich gerne die Runde nochmal abschließen mit Sabine Schüller, Geschäftsführerin des Bundesverbands für Tiergesundheit, mit unserer üblichen kleinen Fragerunde, die nochmal ins Entweder-Oder geht. Da kannst du nur eine Antwort geben. Und da wir uns heute mit Tieren befassen, fange ich mal mit den Heimtieren an. Also du hast immer nur zwei zur Auswahl, einen musst du nehmen, ne? Hund oder Katze?
Hund, ich bin ein Hundemensch.
Okay, Katze oder Vogel?
Vogel.
Vogel oder Meerschweinchen?
Vogel.
Schwein oder Rind?
Schwein.
Rind oder Huhn?
Das Huhn.
Huhn oder Kalb?
Das Huhn.
Fisch oder Fleisch?
Noch vielleicht doch der Fisch.
Fleisch oder Gemüse?
Oh, das ist aber schwierig. Das gehört für mich zusammen.
Gemüse oder Salat?
Salat.
Obstsaft oder Wasser?
Saft oder Wasser? Wasser.
Wasser oder Wein?
Oh, das Wasser, das ist ungesünder.
Wein oder Bier?
der Wein.
Danke sehr. Das war noch ein kleiner Einblick A in, wie soll ich mal sagen, das Seelenleben des Tierhalters und in die, ja, vielleicht Geschmacksorientierung für die Lebensmittel. Ne?
Vielfältig muss es doch sein, ja. Oder nicht?
Ne? Ja, genau. Also das Tier und das Lebensmittel spielt, glaube ich, bei uns eine große Rolle in unseren Verbänden, auch für unsere Arbeit. Und ich bedanke mich bei dir herzlich, dass du teilgenommen hast. Und wir haben jetzt kein Fazit der guten Woche gezogen. Ich überlasse das mal anderen, das zu ziehen. Ne? Wir haben ja viel Zeit da auch verbracht. Vielen Dank dir. Und das war dann auch schon wieder der neueste Podcast, sozusagen als Reminiszenz an die Grüne Woche 2026. Das war die 100. oder im 100. Jahr, muss man korrekterweise sagen. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und wir sagen Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.